Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium im Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Ich lese nach der guten Nachricht. Und wir gehen dann doch nochmal eine Woche zurück auf den Ostersonntag. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. So geht's los an dem Ostersonntag eben. Johannes 20, 19. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann haufte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Eine Woche später, Quasimodogenity, waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Liebe Gemeinde, mir ist dieser Thomas sympathisch und ich finde ihn deshalb sympathisch, gerade weil er sich nicht zufrieden gibt mit dem, was andere sagen. Ich finde ihn sympathisch, weil er auch sehr biblisch denkt. Er glaubt eben erstmal nicht, was ihm die Freunde erzählen. Ja, warum sollte er auch? Was die ihm da sagen von Jesu Auferstehung und dass er ihnen begegnet sei, das klingt doch wirklich viel zu fantastisch. Das klingt doch genau nach dem, was viele ja heute noch so meinen, dass da so der Wunschvater des Gedankens war. Man wünscht sich so sehr, dass Jesus nochmal da wäre und dann ist er auf einmal wieder da. Wie soll das denn gehen? Nicht mit Thomas. Und Jesus gibt dem Thomas recht. Jesus gibt dem Thomas recht, und zwar schon viel früher als erst bei der Begegnung eine Woche später. Jesus gibt dem Thomas schon recht bei der ersten Begegnung mit den Jüngern, als er noch gar nicht dabei ist. Jesus tut das dadurch, dass er den Raum betritt, in dem die Jünger sitzen, ohne dass er die Tür benutzt, wie es gerade einer hier tut. Ohne die Tür zu benutzen. Und natürlich auch nicht die Fenster. Ne? Das ist ja nicht bloß ein Gag. Das ist ja nicht eine witzige Bemerkung von Johannes. Die Türen sind verschlossen und Jesus kommt herein. Das bedeutet ja was. Es bedeutet, dass hier eben nicht einfach einer wieder lebendig geworden ist. Er war tot und jetzt lebt er wieder. Also der Leichnam wurde irgendwie wiederbelebt. Eben nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Da kommt einer wieder zurück ins alte Leben. Eben nicht so. Nicht so, dass wieder alles so wäre wie früher. Und wenn es noch so schön gewesen wäre. Und wenn dann ja ausdrücklich zweimal wird es gesagt, dass Jesus bei verschlossenen Türen in den Raum der Jünger kommt, zeigt, dass hier etwas völlig Neues begonnen hat mit Jesus. Etwas, das es so eben noch nie gegeben hat. Am Ende des Matthäusevangeliums lesen wir, dass der Auferstandene zu den Jüngern sagt, dass er jetzt bei ihnen sein wird, immer und überall und bis ans Ende der Weltzeit. Und zeigt das nun hier ganz konkret, wie das geht. Und dass es geht, weil Jesus nicht mehr gebunden ist an Raum und Zeit. Jesus ist eben kein Mensch mehr, wie er es einmal war. Und hier zeigt er schon ein wenig von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Er tritt in die Mitte der Jünger. Er tröstet sie. Er nimmt ihnen die Angst und sendet sie. Sendet sie so, dass er ihnen gleichzeitig die Kraft dazu gibt. Schickt sie nicht einfach los und jetzt seht mal zu, wie ihr damit klarkommt, ne, wie ihr das schafft. Verbreitet die gute Nachricht, lasst euch was einfallen. Nein, Jesus gibt ihnen den Auftrag und auch die Kraft dazu, ihn auszuführen. Es beginnt nun auch für die Jünger eine neue Schöpfung. Was Gott an Ostern mit Jesus getan hat, ihm neues Leben eingehaucht, das geschieht nun auch mit den Jüngern. Quasi modo geniti. Wie die neugeborenen Kindlein. Neue Schöpfung, neues Leben. Ja, und dieses neue Leben der Apostel geht dann gleich mit einer Pleite los. Sie sollen das Evangelium verkündigen. Der erste, dem sie es verkündigen, Thomas. Und der sagt, Quatsch, was ihr da erzählt, glaube ich nicht. Wobei man ja hätte denken sollen, Thomas müsste es doch am ehesten glauben. Der leichteste, der zu missionieren wäre. Thomas muss es doch glauben. Und wenn Thomas das schon nicht glaubt, ja du meine Güte, wer soll uns das dann abnehmen? Ja, aber Thomas bleibt dabei. Er will nicht glauben, weil die können ihm ja viel erzählen. Und so einfach kann er sich das nicht machen. Seine Ängste, seine Zweifel werden so schnell nicht überwunden, bloß weil die Freunde etwas gesehen haben wollen. Da möchte er schon selber sehen. Oder noch besser, er möchte etwas Greifbares, Begreifbares, damit er glauben kann. Einen anschaulichen Beweis dafür, dass Jesus wirklich lebt, und zwar, dass es wirklich Jesus ist, der lebt. Dass es der Gekreuzigte ist und nicht irgendein Gespenst oder so ein selbstgemachter Jesus, so ein Herrlichkeits-Jesus, der allem entrückt ist, ne, und nichts zu tun hat mit dem, der auf Erden gelitten hat. Solche Ideen gab es bei frühen Christen ja auch. Er möchte schon wissen, dass es der Jesus ist, dem er vertraut hat und dem er gefolgt ist. Also der Typ für Illusionen jedenfalls ist Thomas nicht. Der steht mit beiden Beinen im Leben und ist ein Realist. Und er ist auch kein Feigling. Könnt man ja auch meinen, ne? Wer weiß ja, was auf die Apostel zukommt. Thomas hat ein bisschen Angst davor. Nein, Thomas ist kein Feigling. Thomas war früher als andere bereit, mit Jesus zu sterben, wenn es denn hätte sein müssen. Damals nämlich, als Jesus den Lazarus aus dem Grab gerufen hat, da dachte Thomas schon, dass sie Jesus und seine Jünger töten würden. Und da ist er mutig mitgegangen. Und dann hat er ja auch den Lazarus gesehen, wie der wieder lebendig war. Also es ist für Thomas auch keine Frage, dass Jesus so etwas kann. Aber dann will er es auch wissen, selber wissen. Denn jetzt bei dem, was die Freunde ihm sagen, da fürchtet er einfach eben diese Übermacht der Illusion. Die Angst ist so groß und dann machen wir uns den Jesus eben in Visionen wieder lebendig. einen Jesus ohne alles Leid, ein Held, ein Allmächtiger. Und die ganze traurige Geschichte mit der Kreuzigung und der Niederlage und den Enttäuschungen, der Trauer, dem Schmerz, das alles lassen wir hinter uns, schütteln wir ab wie einen Albtraum. Aber nicht mit mir, sagt Thomas. Ich will ihn schon selber sehen, meinen Jesus, den ich gekannt habe, den Gekreuzigten, mit den Wunden und Nägelmalen. Wenn ich den sehe, wenn ich den anfassen kann, dann will ich glauben, dass hier nicht bloß eine schöne Idee geboren wurde von einem Jesus, der angeblich lebt. Und Jesus gibt dem Thomas recht. Denn Thomas hat zumindest begriffen, worum es dem Gott der Bibel geht. Eben nicht um schöne Ideen und Weltflucht. Nicht um eine ganz andere Welt ohne die Menschen, die heute leiden und Hilfe brauchen. Es geht Gott genau um das, worum es Thomas auch geht. Dass den Menschen geholfen werde, die hier und heute in dieser Welt leben, in der Jesus gekreuzigt wurde, ja nur einer von vielen Millionen gewesen ist, denen Unrecht geschieht, die gequält und getötet werden. Man muss sich ja mal klar machen, vor einiger Zeit war wieder was im Fernsehen über Kreuzigung und so weiter und da wurde wieder gesagt, wie viele Millionen Kreuze die Römer aufgerichtet haben. Wir denken immer nur an das eine Kreuz von Jesus. Das ist ja auch gut und richtig. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es Millionen von Kreuzen gab, wo Menschen elendig zugrunde gegangen sind, zu Tode gequält wurden. Das ist ja kein Einzelfall gewesen. Und das zeigt ja auch, dass Gott sich davon nicht zurückzieht, sondern sich genau in dieses Elend hineinbegibt. Diese Welt und diese Menschen, die leiden, sind für Gott wichtig. Deswegen ist Jesus ein wirklicher Mensch geworden. Und eben darum ist er leibhaftig auferweckt worden. Man kann ihn sehen und anfassen und sogar essen kann man mit ihm. Und trotzdem ist er nicht mehr der Alte. Und er kann auch durchaus Berührung verweigern. Dann nämlich, wenn das nicht zum Glauben führen würde, sondern eher so in Nostalgie. Doch so dieses, ach, Jesus ist wieder da, alles nicht so schlimm, Maria Magdalena. Ne? Der sagt, Jesus, fass mich nicht an. Aber Gottes Grundsatz ist Leibhaftigkeit. Der Gott der Bibel ist ein konkreter Gott. Der Gott der Bibel ist tatsächlich ein Gott zum Anfassen. Ein Gott, der mitgeht. Einer, der für seine Leute da ist, ein Gott fürs tägliche Brot und für die Sorgen des Alltags. Ein Gott, der sich nicht aus dem Staub macht, wenn es uns dreckig geht. Und ein Gott, der wirklich Gott ist. Einer, der seine Macht nicht in spektakulären Wundertaten zeigt, obwohl er das auch kann. Ja, von den ägyptischen Plagen angefangen bis eben zur Auferweckung des Lazarus. Klar kann Gott Wunder tun. Und was haben wir davon? So eine Art höhere Unterhaltung vielleicht. Eine Weile vergessen wir dann die schlimme Wirklichkeit, um sie dann nur umso schmerzlicher wieder zu spüren, ne? Wenn dieser Rausch oder diese Betäubung vorbei ist. Aber das ist unserem Gott nicht genug. Und deswegen bleibt es ja auch nicht bei der Auferweckung des Lazarus, der ja nach einiger Zeit dann auch wieder gestorben ist. Deshalb kommt es ja zur Auferweckung von Jesus, der nun nie mehr sterben muss, sondern in Ewigkeit lebt. Und es ist derselbe Jesus, der doch ans Kreuz genagelt wurde. Und es ist derselbe Jesus, der zu den Menschen gekommen ist, mit ihnen gegessen und getrunken hat, sich ihre Sorgen und Nöte angehört und ihnen geholfen hat, der Kranke geheilt hat, der Tote lebendig gemacht hat, der Traurige getröstet hat und mit den Fröhlichen gefeiert, der eben das Leben der Menschen mitgelebt hat, so wie es ist. Auch bei uns ist, ganz konkret, echt und leibhaftig. Dieser Gott bleibt sich treu. Und Thomas bekommt es genau mit diesem Jesus wieder zu tun, dem er schon einmal sein Leben anvertraut hat und den er liebt. Jesus zeigt sich ihm als der, der am Kreuz hing. Und Thomas darf sehen und berühren. Auch wenn aus der Bibel jetzt nicht genau hervorgeht, hat er nun oder hat er nicht? Bleibt offen. Aber er hätte es gedurft. Und gekonnt hätte es auch. Jesus gestattet es dem Zweifler, dem, wie wir so sagen, ungläubigen Thomas, der aber eigentlich das gerade nicht ist, denke ich, ungläubig. Wohl hat er Zweifel, ja. Aber jemand hat mal gesagt und meinte das ganz ernst, der Zweifel ist die Mutter des Glaubens. Und an Thomas kann man diese Wahrheit ja auch sehen. Es kommt zum Bekenntnis. Eines der herrlichsten im ganzen Neuen Testament und unübertroffen, wenn Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Mehr kann man nicht sagen, wenn man sich Jesus anvertraut und wenn man ihn erkennt als der, der er ist. Mein Herr und mein Gott. Ein Bekenntnis, echt und ergreifend. Bis heute spüren wir das. Und warum? Gerade weil es wie im Feuer geläutertes Gold ist. Durch den Zweifel hindurch ist dieses Bekenntnis gegangen. Gerade weil Thomas eben nicht der Allergläubigste war, der sich sofort auf den kleinsten Strohhalm gestürzt hat wie ein Ertrinkender, damit er wieder hoffen kann. Dieses Bekenntnis ist unübertroffen, gerade weil es aus tiefen Zweifel und ernsten Fragen geboren ist. Hier hat sich einer durchgerungen zum Glauben, hat mit Gott gerungen. Und dafür gibt es ja auch ein gutes Beispiel in der Bibel, ne? Mit Gott zu ringen. Das darf man und das kann man. Kann sein, dass man danach hinkt. Aber man kann das und darf das. Obwohl es natürlich ein Wagnis ist, Gott herauszufordern. Aber Gott lässt sich drauf ein, wenn du es wirklich ernst meinst, lässt Gott sich drauf ein. Und Gott hat gesehen, dass es dem Thomas ernst war. Thomas hat ja nicht gefragt um des Fragens willen, das gibt's ja auch. Sondern er hat die Folgerungen gezogen aus dem, was er bislang von Gott wusste. Wenn es wirklich mein Gott ist, den ich kenne, und wenn es wirklich mein Jesus ist, den ich gekannt habe, dann darf ich so fragen und fordern. Das ist das, was er will. Und wer Gott so von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden, hat Jesus gesagt. Und wie könnte Gott da jetzt dem Thomas einen Vorwurf machen oder sich ihm verweigern? Das ist unmöglich. Denn Jesus kann sich selbst nicht untreu werden. Aber dann sagt Jesus eben auch, und nun hör auf zu zweifeln und glaub. Also der Zweifel ist auch keine Tugend, die man pflegen muss. So manch einen kenne ich auch, der hat sich so darin eingerichtet und will da auch gar nicht raus, findet das schick. Aber wenn es um den Glauben geht, dann ist Zweifel höchstens Mittel zum Zweck oder Vorstufe. Das Ziel ist doch der Glaube und Jesus kommt uns nahe, damit wir glauben. Und nun eben auch nicht theoretisch blass in Gedanken und dann war's das. Nun haben wir ihn ja gesehen und nun gehen wir wieder nach Hause an unsere Arbeit, als wäre alles wie früher. Ab und zu denken wir an ihn. Ansonsten sind wir ja innerlich wieder beruhigt. Nee. Nun glaub auch richtig. Nun glaub auch richtig und vertrau diesem Jesus erst recht dein Leben an. Jesus lebt und will mit dir leben, echt und wirklich und ganz konkret. Und das gilt für Thomas, dass er das noch einmal und doch ganz neu tut, was er schon einmal getan hat, nämlich sich an Jesus hängen und mit ihm leben. Und doch ist das nicht Voraussetzung, also dass man ihn nun sieht. Man muss nicht sehen, Jesus sehen, so, und kann trotzdem glauben. Aber ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, man muss ihn nicht erfahren, ihn kennen, ihn erlebt haben, ihm sein ganzes Leben vorbehaltlos anvertrauen. Das eben wirklich ernst nehmen, dass Jesus lebt. Wir müssen heute nicht sehen, wie die Jünger und wie Thomas gesehen haben. Das können wir ja auch nicht. Dann wäre das ja auch zynisch, wenn Gott das von uns verlangte, was wir gar nicht können. Jesus so sehen und betasten wie die Jünger. Aber wir müssen Jesus schon auch sehen, in einem anderen Sinn. Aber genauso konkret und leibhaftig, auch wenn das jetzt wie ein Widerspruch klingt. Aber unser Glaube muss schon Hand und Fuß haben, sonst ist er nicht viel wert. Denn wir bekommen es ja auch mit dem leibhaftigen Jesus zu tun. Es geschieht das, was damals auch geschah. Jesus tritt in die Mitte der Jünger und schenkt seinen Frieden. Das konnten die damals nicht begreifen. Und ich kann das auch bis heute nicht begreifen, wie das geschieht. Aber es geschieht. Und das kann ich erfahren. Ich kann und soll Jesus erleben. Und wenn sich einer damit schwer tut, dann ist das vielleicht sogar besser, als wenn er das so leichtfertig hinnimmt, weil es irgendeiner sagt, und sei es ein Pastor. Aber du und ich, wir sollen auch selber zum Glauben kommen, sollen selber Jesus sehen, ihn erleben und nicht nur auf das Wort von anderen hin. Und ich denke nochmal an mein Bekehrungserlebnis. Und ein bisschen war ich ja auch einer, der sich nicht ein X für ein U vormachen lassen wollte. Ich wollte schon auch genau wissen und dann hatte ich mir eine Bibel besorgt. Und dann saß ich allein in unserer Küche auf der Eckbank und dann habe ich gelesen. Und dann ist was passiert, was mein Leben verändert hat, weswegen ich heute immer noch hier stehe. Ich kann es nicht erklären. Aber da war Jesus. Und bis heute habe ich die feste Gewissheit, dass er lebt. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn ich meine Fantasie spielen lasse. Ich kann das unterscheiden. Ich weiß, wie das ist, wenn ich mir was vormache. Es wäre so schön, wenn. Und deswegen weiß ich, dass das etwas anderes war. Und ich war völlig überwältigt und überrascht. Und habe mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe ihn nicht gesehen mit meinen Augen. War auch nichts zum Anfassen da. Aber der lebendige Jesus war da. Und unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Zweifel, die nimmt Jesus nicht übel. Er kennt uns ja, er sieht unser Herz, er weiß, wie wir es wirklich meinen. Und wenn wir es ernst meinen, wenn unsere Zweifel echt sind und wenn wir Jesus von ganzem Herzen suchen, den echten, wahren Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, dann werden wir ihn auch finden und ihn sehen und gewiss werden. Und dann sagt Jesus, wie zu Thomas, auch zu uns: Und nun, hör auf zu zweifeln und glaub. Und was wirst du antworten? Amen.